Du kannst die schlimmste Musik machen, aus meiner Warte raus, aber eine brutale Reichweite haben und damit Tickets verkaufen und wirst eher gebucht als die Person, die vielleicht geilere Mucke macht, aber am Ende einfach weniger Social-Reichweite oder sowas hat. In meinem Blog, ich habe Savas mal ein Interview, aber das habe ich nicht selber gemacht, da habe ich mich einfach nicht rangetraut, hatte ich zu viel Schiss. Das war so, wo Savas war, so das. Also, ich habe immer noch, glaube ich, die meisten CDs, die in meinem CD-Regal stehen, sind von Savas. Ich habe gefühlt fast eine lückenlose Diskografie. Das hat dann jemand gemacht, der es einfach ein bisschen besser konnte, weil ich einfach da hatte ich einfach die Hose voll, kann man sagen. Im Underground gespielt, dann waren da irgendwie 100 Leute und 80 Leute haben wir gezwungen, weil das Freunde und Familie waren. Und die mussten sich trotzdem für einen Zehner noch ein Ticket kaufen. Gästeliste gab es nicht. Jetzt haben wir vor gut einem Jahr ungefähr vor 4000 Menschen im Palladium gespielt und
Krass.
haben wir uns halt irgendwie stetig weiterentwickelt.
Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
Stetig weiterentwickelt hat sich Fabian Thomas auch. Er ist Manager von Mo Torres, ein Künstler aus Köln, der als Rapper gestartet ist und mittlerweile deutschen Pop macht. Mit zwei Alben ist er schon auf der 5 gechartet. Im Interview gehen wir alle Mo Torres Releases durch und schauen auf die Marketinghebel, die Fabian und Mo dabei genutzt haben. Fabian hat sich erst vor ein paar Monaten im Performance-Marketing selbstständig gemacht. Er war davor 14 Jahre bei Mein Auto angestellt und ist dort sogar bis zum Head of Performance Marketing aufgestiegen. In dieser Folge geht es aber auch um Fabians Weg in die Musikindustrie. 2009 hat er den Hip-Hop-Blog JD's Rap-Blog gestartet, Interviews geführt, News geschrieben und das dann aus der Sicht von John Dorian aka JD von Scrubs. Wir sprechen darüber, warum er das gemacht hat, über Vor- und Nachteile von Spotifys Discovery Mode, erfolgreiche TikTok-Videos und Album- und Ticket-Bundles. In der kommenden Folge geht's mit Fabian um Playlist-Pitching, Marketing-Tipps für Artists und wie sie es ins ARD-Morgen-Magazin geschafft haben. Damit ich es auch dorthin schaffe, bewertet diesen Podcast auf Spotify und folgt ihm überall. Ich freue mich auch über eure Spenden per paypal.me/thematakt. Jetzt aber viel Spaß beim Interview. Ja, herzlich willkommen Fabian Thomas im Thema Takt Podcast.
Vielen Dank. Du bist
ein Hip-Hop-Urgestein. Da gehen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen drauf ein. Deswegen auch direkt eine Hip-Hop-Frage. Was wäre denn Song oder Album, was dir relativ schnell einfällt, ob deutschsprachig, englischsprachig, aber ich sag mal Bereich Hip-Hop, was es auf jeden Fall in deine All-Time-Top 3 schaffen würde?
Das ist wahrscheinlich Kool Savas, der beste Tag meines Lebens. Und ABS, Kinderspiel wahrscheinlich.
Okay. Das Album oder der Song, beste Tag meines Lebens?
Schon das Album.
Und was war das zweite? Sag's nochmal.
ABS, Kinderspiel, also Disco Polo, Merchandise, Short waren ja damals mal ABS. Und das war auf jeden Fall eins der, also mein Weg wahrscheinlich in die Hip-Hop-Szene. Das war so das erste, was ich gehört habe, zusammen mit Savas.
Ah, krass. Ja, aber er sagte mir jetzt gar nicht so viel. Merchandise natürlich schon. Aber wie war denn dein Weg dann in die Hip-Hop-Szene? Du hast das Ding gehört und hast gesagt, so, jetzt bin ich dabei.
Ich bin, glaube ich, angefangen mit den beiden Alben gar nicht so sehr bei Release, sondern ich bin da irgendwann drauf gestoßen und habe mich dann damals im Kool Savas Forum angemeldet. Also das war früher ja so das Ding in die Szene etwas intensiver rein. Ne? Also früher waren Foren das, was heute die sozialen Netzwerke waren. Und ich habe mich dann einfach interessiert, wer so dahinter steckt. So. Und da war Savas natürlich der etwas größere. Dazu gab es dann irgendwann ein Forum. Ich wollte einfach ein bisschen mehr erfahren über das, was hinter einem Album, hinter einem Künstler steckt. Und das war so der Weg da rein. Und dann war ABS ja mit Merchandise und da war ich irgendwann auch Teil von Robot King. Das war so eine Fanpage von Merchandise. Da gab es auch ein Forum zu, da war ich dann ziemlich intensiv drin. Und dann hat mich der Weg irgendwann dazu geführt, dass ich auch Merchandise mit einigen anderen auch bei Releases dann auch geholfen habe. Vor allen Dingen damals das Uppercut-Album, da habe ich den damaligen Manager oder Label-Menschen von Merchandise damals unterstützt beim Release und das waren so, also es war so sehr rund, weil ich mich sehr im Ruhrpott und mit Savas beschäftigt habe eigentlich, so das waren so meine Startpunkte praktisch.
Okay, was heißt, du hast beim Release geholfen, was hast du dann da gemacht?
Boah, ich da super unterschiedliche Sachen, ne? Ich war halt so der Onliner, ich habe mich in den Foren rumgetrieben, ich wusste, damals gab's noch MySpace und ne, wie kann man so aus, was kann man so online, aus Online-Sicht irgendwie machen für so ein Release. Ich habe aber auch Songtexte fürs Booklet abgetippt. Also die abgetippten Songtexte in dem Artwork von Uppercut waren dann beispielsweise teilweise von mir, weil ich die Songs abgetippt habe, weil der Künstler jetzt nicht die in Perfektion abgeschriebenen Songtexte hatte oder die Songs irgendwie schon älter waren, die dann da drauf gelandet sind. Ja, genau. Ich habe dann einfach so ein bisschen Release-Assistenz eigentlich von einem Label damals gemacht. Bei dem Label war dann auch Lars. Dem habe ich, glaube ich, auch so ein, zwei Releases zumindest mal so ein bisschen supported.
Lars Unlimited.
Genau. Da habe ich sogar mal Merch verkauft auf einem Konzert in Köln, habe ich Lars Merch vertickt. Also ja, ich war dann halt in dieser Bubble halt so ein bisschen vor allen Dingen rund um Merchandise und halt diesen Label-Kollegen, den ich heute noch ganz gut kenne.
Ah, geil, ja. Aber du warst nicht an Merchandise-Meme-Video beteiligt.
Nee, das war ja auch eine super verrückte Zeit, ne? Das war so, Merch war dann damals ein Künstler, der eine lange Pause hatte und dieses ganze Online-Thema auf einmal ein Meme zu werden, gar nicht so kannte oder gar nicht so richtig wahrgenommen habe. So vom Gefühl, dass, also auch das war für uns natürlich auch total überraschend, dass das auf einmal passiert ist, obwohl die Videos ja irgendwie bekannt waren, aber so ein Meme hat man meist ja nicht so sehr auf dem Schirm, dass das passieren kann. Und ja, ich glaube, dann hat man irgendwie natürlich versucht, das Beste daraus zu machen. Es gab dann irgendwie so eine MC, wer hat solche Kombos, Exklusiv-Edition, um das Album nochmal zu verkaufen. Man hat natürlich aus den Meme dann versucht, auch ein bisschen was zu ziehen. Das war dann, glaube ich, auch ganz cool, weil man das Spiel dann einfach so ein bisschen mitgespielt hat. Aber ja, ne, das war so vor allen Dingen, ich würde sagen, schon fast die Anfangszeit, wo so Viralität entstanden ist, weil es viel mehr Netzwerke gab, die für Viralität gesorgt haben. Ne?
Ja, es war dann irgendwie so meinrap.de und sowas, die, glaube ich, für diese Platzierung gesorgt haben. Neben MC natürlich, Rapspot gab es dann auch noch, aber ich würde sagen, dass meinrap.de auch für mich eine der Quellen war. Diggity Dope gab es noch, das hatte ich als Blog abonniert, das fand ich super praktisch, weil es dann auch automatisch so ein Newsletter-mäßiges gab, ja. Hier ein neues Video und natürlich hast du JDs Rap-Blog gemacht, wie kam das denn? Ja.
Boah, also auch das hat super viel mit meiner Vergangenheit rund um Merchandise zu tun. Ich habe damals eine von den Personen kennengelernt, der die Webseite gebaut hat von Robot King und das Forum betrieben hat. Und der war halt Grafikdesigner, er konnte aber auch so ein bisschen entwickeln und wir haben beide Scrubs gesuchtet ohne Ende. Also ich weiß nicht, wie viel Stunden ich Scrubs jetzt mittlerweile komme. Also ich habe bestimmt jede Staffel irgendwie 20, 30 Mal geschaut, teilweise zum Einschlafen. Und daraus war dann irgendwie die Idee, wir wollen irgendwie sowas machen, aber nicht so wie alle anderen. Und dann ist so die Idee irgendwann gereift, daraus irgendwie eine Kombination zu machen, Rap mit aus einer anderen Perspektive zu betrachten und das irgendwie so ein bisschen dem eine anderes Gesicht zu geben, nicht unbedingt mein Gesicht, weil ich jetzt auch nicht die Person bin, die super gerne so vor Kamera steht oder seine Person so super krass in den Mittelpunkt drückt, sondern das war dann halt ein fiktiver Charakter, der so ein bisschen anders über Musik geschrieben hat oder das versucht hat, so ein bisschen zu kombinieren. Ja, und das habe ich dann ein paar Jahre gemacht. Mhm. Ja.
Weißt du noch von wann bis wann, also wann das auch angefangen hat?
Ich glaube, ich habe 2009 angefangen und ich habe bis 2014 habe ich den Blog betrieben. Dann ein bisschen als Zeitprojekt auch ein paar Artikel irgendwie bei hiphop.de, die hatten ja auch so eine Blogplattform, praktisch irgendwie online gestellt hatte, so meinen eigenen Blog. Bin dann mal bei hiphop.de auch gelandet, habe da auch ein bisschen Redakteur gemacht, worüber ich dann wiederum Personen kennengelernt habe, die ich mit bis vor kurzem auch noch zusammengearbeitet habe. Also ja, diese Bubble war halt damals noch super, super klein. Ja, genau. Und der Blog hat natürlich super viele Kontakte geschaffen. So, das war ein Hobby, das ich so neben Job und Studium teilweise gemacht habe und so meine Leidenschaft für die Mucke und auch so mein Schwerpunkt ja auch oft war, Newcomer zu supporten oder auch Produzenten mal irgendwie in den Spotlight zu schieben, was früher irgendwie deutlich schwieriger war. Ja, es war schon eine verrückte Zeit, bis dann irgendwann merkte, ich komme so zeitlich auch gar nicht mehr gegen Mein Rap zum Beispiel auch an, weil die hatten viel höhere Schlagzahl, die waren mehr Leute, die haben viel schneller über Dinge berichtet als ich. Ja, so nach und nach war auch immer weniger Musiker da, die ich halt wirklich gefeiert habe. So habe ich mich so ein bisschen aus der Rap-Szene so ein bisschen entfernt, sage ich mal, musikalisch, weil es mich nicht mehr so alles so 100% überzeugt hat. Da gab es halt so Trends, die mir einfach nicht mehr zugesagt haben. Und dann, wenn man dann irgendwann keinen Spaß mehr dran hat und das eigentlich noch irgendwie so ein bisschen Verpflichtung ist, einen Blog zu führen, hab ich dann irgendwie damals aufgehört.
Und du hast ihn komplett alleine gemacht immer?
Ich hatte einen sehr, sehr guten Freund, also den habe ich auch immer noch glücklicherweise. Der hat mich bei Videointerviews beispielsweise unterstützt. Also der ist dann mit Kamera und Mikrofon irgendwie bewaffnet mit mir losgezogen und irgendwie Konzerte besucht und Interviews geführt. Hier und da hatte ich auch mal so ein paar Gastschreiber, die Artikel für mich geschrieben haben oder auch mal Interviews für mich geführt haben, die es einfach auch teilweise besser konnten als ich. Ich würde jetzt nie von mir behaupten, dass ich jetzt super gute Interviews führen kann. Ich hatte irgendwie Bock drauf, das zu tun und habe es einfach mal gemacht und bin da so ein bisschen reingerutscht. Und ich glaube, so besser konnte ich das dann erst, als ich irgendwann mal bei MC auch Interviews geführt habe da so ein paar Sachen auch professionelleren Rat bekommen habe. Früher war das so, ich habe dann teilweise einfach E-Mail-Interviews geführt. Ne? Ich habe ein paar Fragen hingeschickt und gar keine Zwischenfragen mehr gestellt, sondern ich war einfach happy, dass Künstler XY auf meinem Blog ein Interview führen wollte und mir eine positive Rückmeldung gegeben hat. Und ein paar Leute haben dann immer mal wieder unterstützt, aber eine Person, die war eigentlich irgendwie die ganze Zeit dann auch dabei und hat mich vor allen Dingen bei den Interviews, wenn sie videotechnisch irgendwie aufgezogen werden wollten, dann unterstützt.
Wer war das noch am Start, die Person?
Der hat eigentlich gar nichts mit der Szene an sich zu tun. Er ist jetzt Lehrer. Das ist ist quasi mein Schwager. der hat sonst, glaube ich, nichts in der, ich überlege gerade, eigentlich sonst nichts in der Hip-Hop-Szene zu tun gehabt. Der hat da so eine Leidenschaft für Kameras und vor allen Dingen für Foto und Video gehabt. Der hat auch mal so eigene Musikvideos gedreht, oder so aus Fansicht quasi. Also für einen Song, der schon existierte und gar nicht für den Künstler selbst, sondern eher so, weil er Bock drauf hatte, was Cooles zu bauen oder Cooles zu machen. Mit ihm habe ich das zusammen gemacht und der ist auch, dem habe ich immer noch super, super viel zu tun. Ist auch natürlich, wie gesagt, auch mein Schwager. unabhängig davon wäre es wahrscheinlich auch so.
Ah ja, krass. Und was sind so Interviews, die du noch im Kopf hast? Also auch welche, wo du sagst, krass, dass ich die Person interviewen konnte überhaupt damals? Oder irgendwie lustige Anekdötchen aller Kamera vergessen anzumachen oder sowas, ist doch bestimmt auch passiert.
Ja, also in meinem Blog, ich habe Savas hat mal ein Interview, aber das habe ich nicht selber gemacht, da habe ich mich einfach nicht rangetraut, hatte ich zu viel Schiss.
Ich
habe immer noch, glaube ich, die meisten CDs, die in meinem CD-Regal stehen, sind von Savas. Ich habe gefühlt fast eine lückenlose Diskografie. Das hat dann jemand gemacht, der es einfach ein bisschen besser konnte, weil ich einfach die Hose voll, kann man sagen. Aber so die wichtigen, wirklich wichtigen Sachen, da muss man sagen, die habe ich dann bei MC gehabt. Ich habe Lackmann für MC interviewt. Und Lackmann hat per Skype. Und Lackmann ist halt sowieso ein ultra witziger Typ. Dann gab es diese Verzögerung bei Skype damals. Also du hast was gefragt und dann dauert es eine Minute, bis das bei ihm angekommen ist. Und er hat sich irgendwann einen Todesspaß daraus gemacht, das einfach die ganze Zeit weiterzureden, außer man konnte nichts mehr sagen, weil er einfach durchgeredet hat. Und er hat sich die ganze Zeit kaputt gelacht darüber, dass wir nichts mehr fragen konnten, weil diese Verzögerung da war. Und es war schon super, super witzig. Aber ich habe auch super schöne Sachen gemacht mit den A-Pro-Jungs beispielsweise und der Plot. Also heute ist, glaube ich, ja, also noch beide eigentlich aktiv, also Conny und Max beispielsweise vom Plot, die jetzt Solo-Mucke machen. Mit denen haben wir jetzt sogar mal so ein Akustik-Set gebaut. Da habe ich meine Firmenkarte genommen, da haben wir da so ein ganz cooles Café gehabt. Dann haben wir da, wo so alte Möbel standen, haben die sogar Songs von sich in der Akustik-Version aufgenommen, die wir dann so mit dem, was wir da hatten, irgendwie versucht haben aufzunehmen und vorher noch ein Interview geführt. Das ging halt irgendwie den ganzen Tag und das war eine schon super coole Zeit. Und ich mache das eigentlich fast am liebsten, sag mal, die Newcomer oder unbekanntere Leute zu interviewen, weil so, da war so das Gespräch halt irgendwie viel angenehmer und die waren auch super dankbar, dass man sich dem auch irgendwie angenommen hat und denen überhaupt mal eine Plattform gegeben hat, weil sonst haben halt natürlich irgendwie nur diese Big Acts irgendwie stattgefunden, wenn sie irgendwas released haben.
Bei den Kleinen brauchtest du keinen Schiss haben.
Ja, genau, das war nicht so die Ehrfurcht da. Das war auch so einfach ein lockereres Gespräch vom Gefühl. Und wenn man mal was verkackt hat, keine Ahnung, eine Frage verhaspelt oder so, dann konnte man halt einfach ohne Probleme nochmal neu anfangen. Oder man hat die Kamera nochmal neu justiert oder kurze Pause gemacht. So, wir waren jetzt ja keine Full-Profis, die da sitzen und nichts anderes machen als Interviews führen. Das war immer vom Gefühl deutlich angenehmer, solche Interviews zu führen. Und man hatte dann auch, also ich habe immer auf einem Festival, da war Alligator noch relativ unbekannt. War noch so seine Rappers in Zeiten. Trotzdem schon irgendwie volles Haus, vor allen Dingen bei ihm. Und alleine, dass wir auf dieser Veranstaltung waren, konnten wir ihn auch irgendwie interviewen. Das war schon irgendwie verrückt. So, wir haben auch Live-Videos teilweise gemacht. Das geht heute irgendwie gar nicht mehr. Da haben wir ein Konzert von Crow, Rockstar und A zum J mitgefilmt und haben, oder von Casper, weil die in kleinen Räumen im Underground in Köln gespielt haben. Heute hättest du rechte Probleme ohne Ende. Und früher war das irgendwie noch alles möglich und auch irgendwie einfacher, an die Leute ranzukommen, um mal ein Interview zu führen, vom Gefühl.
Also ihr habt es nicht gestreamt, ne? Das ging wahrscheinlich noch nicht, sondern ihr habt es aufgenommen und später hochgeladen.
Ja, genau. Einfach auf dem Kanal und da gibt es auch super viele Videos, die relativ viele Views haben. Ich glaube, ich habe noch sogar noch eine Montez-Videopremiere auf dem Kanal, die jetzt auch super viele Views hat, wo er noch richtig gerappt hat. Man guckt jetzt teilweise auf Acts, die zwischenzeitlich mal ganz groß waren oder immer noch sehr groß waren. Die hat man früher halt irgendwie mal interviewt oder Videopremieren mit denen gemacht. Das ist schon irgendwie einfach so ein verrückter Blick auf das, was man mal gemacht hat und wie groß die teilweise jetzt sind.
Ja, ich guck gerade mal, bei deiner Seite steht immer irgendwie Wartungsbereich, wenn man irgendwas anklickt. Also da ist noch die Übersicht, aber alles andere ist irgendwie weg.
Ja.
Aber bei YouTube kann man ja tatsächlich sehen, Gerard, 3+, ja. MK, Sorgenkind, ja schon so die Weekend-Ecke, da ist auch Weekend.
Ja.
Genau.
Ja, total. Irgendwie der Plot, was war denn an der Videotechnik noch gemacht? Casper-Videos, Crow-Videos, das ist super, super verrückt. Oder Videopremieren von, wie gesagt, von Montez. Ja, heute wahrscheinlich nicht möglich so. Die wollen natürlich alles über ihre eigenen Kanäle abwickeln. Aber früher waren Newcomer dann halt irgendwie dankbar, dass so ein Blog oder so ein Magazin irgendwie einen etwas größeren Channel hatte, mit dem man dann irgendwie nochmal andere Leute erreicht.
Ja, auf jeden Fall. Ja, es war auch irgendwie halt eine komplett andere Zeit. Ne? Man musste ja wirklich an die News kommen. Also deswegen kenne ich auch die Seiten. Herr Merkt habe ich noch vergessen.
Stimmt,
der auch so ein sehr, sehr eigenwilliges Produkt da, sag ich mal, gemacht hat. Aber halt auch einfach so eine eigene Note hatte, was ganz geil war. Aber das hat es halt so geprägt. Ne? Und da gab es halt noch nicht so super viel, sondern ich fand es dann geil, wie gesagt, die Dope zu abonnieren, um dann zu wissen, ey, guck mal, da ist ein neues Video. Ja. Weil, also die Glocke gab es bestimmt schon bei YouTube, aber ich habe es auf jeden Fall nicht gecheckt zu dem Zeitpunkt. Und wusste dann einfach, da kann man was entdecken. Oder mein bester Freund, der war dann auch immer, also das war so, ich weiß nicht, ob er es immer noch macht bei hiphop.de oder so, aber sein erster Move war morgens aufstehen, irgendwie einen Kaffee und dann erstmal gucken, was bei Mein Rap rausgekommen ist und sich die ganzen Videos reinziehen. Das macht er jetzt halt nicht mehr.
Ja, stimmt. Also grundsätzlich hat sich ja alles super krass gedreht, ne? Also, ich habe noch mit MySpace gearbeitet, als wir versucht haben, irgendwie Musik zu vermarkten und irgendwie bekannter zu machen oder auch meinen Blog irgendwie bekannter zu machen. Dann haben wir noch MySpace und Foren. Ich habe versucht, irgendwie meine Interviews dann so undercover in die Foren-Threads von den Künstlern zu hauen, damit man so ein paar Klicks bekommt und so. War überglücklich, wenn Rapper XY das irgendwie bei Facebook geteilt hat oder so. Und auch das, so Facebook und Co. kam ja dann irgendwie viel später, um wirklich auch so mal seine Sachen zu vermarkten, ne?
Das stimmt. So, ich muss mal kurz gucken, wie es in der Karriere leider weiterging. Jays Rap-Blog hast du dann so ein bisschen fließender Übergang, dass du gesagt hast, okay, ich mach den Blog zu, aber ich habe schon noch Bock, was zu machen, geh zu MC. Und hast das dann auch 3 Jahre weitergemacht, bis 2018. Warum hast du dann da gesagt, da habe ich jetzt keine Lust drauf? Also du hast ja auch 2018 auch Media Mashup beendet. Was war da der Cut 2018?
Ich habe halt bei MC vor allen Dingen Interviews gemacht. so ein paar Specials auch gemacht. Und das, Interviews, ich meine, du kennst das wahrscheinlich. Vor allen Dingen haben wir es bei MC immer abgetippt. Das heißt, du hattest eine Audiospur und dann hast du angefangen abzutippen. Dann musstest du es online stellen, dann hast du es freigeben lassen, dann hast du es nochmal umgebaut, weil irgendwas raus sollte. Das war einfach super zeitaufwendig und ich habe ja auch noch ganz normal gearbeitet und habe gleichzeitig aber auch schon für Motoris super viele Sachen gemacht. Und habe da schon mit Management angefangen und das ganze Marketing von ihm gemacht. Mit ihm Veranstaltungen gemacht und so weiter. Das heißt, irgendwann war es halt zu viel, zumal ich dann auch gemerkt habe, so nach und nach, je älter man wurde, desto weiter weg war man von der aktuellen Rap-Szene, würde ich sagen. Und mit Media Mashup habe ich beispielsweise auch dem einen oder anderen Künstler, auch so unbekannteren Künstlern damals auch noch so ein bisschen geholfen, habe so ein bisschen Promo gemacht, habe Presseverteiler genutzt, um die Leute zu platzieren und habe da einfach so 1-2 Euro mit verdient. Aber auch das war einfach neben der normalen Arbeit plus der Management-Tätigkeit einfach viel zu viel, wo ich gesagt habe, okay, deswegen höre ich dort auf, weil ich dem Auffall nicht mehr gerecht werde und die Leute sich ja auch auf einen verlassen müssen, wenn sie mit planen, dass ich Interviews führe, dann aber nur da bin, aber nichts mache, weil ich es zeitlich nicht schaffe. Deswegen habe ich da aufgehört und einfach, weil drumherum super viel passiert ist und professionalisiert wurde auch. Das heißt, das war dann ganz gut für die mentale Gesundheit war es ganz gut, sich nicht einfach gleichzeitig viel zu viel aufzuhalten, das auch immer im Hinterkopf zu haben.
Was ist denn Media Mashup eigentlich gewesen? Müssen wir noch erklären.
Das war eigentlich der Versuch, so nebenbei selbstständig dem einen oder anderen Künstler in Marketing-Sachen irgendwie zu helfen. So, das war's. Eigentlich mehr habe ich dort nicht gemacht. Ich habe einen großen Presseverteiler gehabt, habe ich halt Presse-News zu Singles und Alben verschickt. Ich habe ein bisschen Facebook-Strategie gemacht für die, also generell so alles, was mit Social Media zu tun hatte, so als es dann möglich war, auch Facebook-Ads, also Instagram-Ads genutzt. Das waren so die Sachen. Ich habe sie versucht natürlich auch über meine Kanäle und meine Kontakte mal Interviews zu organisieren und in Foren zu platzieren und so weiter. Das habe ich mit Media Mashup quasi gemacht und dadurch, dass ich da nicht mehr so forciert habe, auch neue Künstler irgendwie zu unterstützen, sondern immer nicht nur die, die ich auch vorher schon kannte, wie beispielsweise der Plot, aber auch Motoris oder Genghis im Rap irgendwie so ein bisschen zu unterstützen, wurde das da halt immer mehr, vor allen Dingen bei Motoris und Genghis. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das nicht unter einer eigenen Firma, sondern mache das aus dem Motoris-Kosmos quasi oder aus dem Label-Kosmos raus, weil wir auch ein Label gegründet haben irgendwann. Deswegen einfach diese Selbstständigkeit irgendwie damals mal aufgelöst.
Mhm, also da hast du dann auch alleine gearbeitet.
Genau,
es war einfach sozusagen Promo-Agentur selbst gemacht, kann man
sagen. Ja, genau. Ich komme halt aus dem Marketing. Ich habe 14 Jahre bei einem Automobilunternehmen Marketing gemacht, bis hin zu der Marketingleitung dort und habe immer versucht, Musik mit dem, was ich irgendwie so beruflich konnte, auch zu verknüpfen, vor allen Dingen bei Musikern, die ich irgendwie mochte, vor allen Dingen persönlich auch mochte und die Musik natürlich auch mochte. Das habe ich versucht zu kombinieren und das hat dann ja auch dazu geführt, dass ich jetzt so tief in der Musikszene bin, wie wahrscheinlich nicht mal früher, als ich einen Blog hatte. Also jetzt habe ich noch halt nochmal ganz andere Facetten irgendwie kennengelernt von Booking bis Labelarbeit bis Vertriebsarbeit und Veranstaltungen durchführen und so weiter. Da war ich früher natürlich sehr auf einer Fanebene als Blogger unterwegs oder als Journalist, wenn man das genauer nimmt und sagt, okay, Blogger sind auch vielleicht auch Journalisten, weil man irgendwie berichtet oder Interviews führt. Aber jetzt bin ich halt so eher in diesem Business-Musik irgendwie angekommen. Das ist manchmal sehr schwer, weil man damit auch so ein bisschen diesen positiven Zugang zu Musik auch verliert, weil Musik so ein Produkt manchmal dann wird, wenn man so Business Talk hat. Und dass er eigentlich super schade ist für Musik, wenn sie zu sehr diese Business-Brille bekommt.
Mhm. Ja, da gehen wir später nochmal drauf ein. Ich würde nochmal kurz den Weg weiter gehen. Das war dann nämlich genau der fließende Übergang sozusagen. Also du hast ja schon 2013 oder so, noch früher, glaube ich, bei Mein Auto GmbH angefangen. Also als Prakti warst du noch früher da. Ne? Du schreibst, glaube ich, im Post, dass du 14 Jahre sogar dort gearbeitet hast. Spoiler jetzt nicht mehr, aber da gehen wir auch nochmal gleich drauf ein. Und da hast du halt nebenbei das alles gemacht. Ne? Klingt erstmal sowieso, finde ich, ein bisschen stressig, aber du hast wahrscheinlich auch einfach Bock, was zu machen, sag ich mal, ne? Wenn du deinen Vollzeitjob hast und dann sagst, ich habe hier eigentlich noch zwei Sachen nebenbei gehabt, jetzt mache ich aus den zwei Sachen, also MC und Media Mashup, das mache ich jetzt nicht mehr. Dafür professionalisiere ich mich, was das Management und Booking angeht, Motoris und Usm Fedel. Erklär doch gerne nochmal, was ist denn, spreche ich richtig aus, ne?
Ja, Usm Fedel, ja.
So. Ja. Was ist das?
Usm Fedel ist halt eigentlich einfach übersetzt aus dem Viertel. Fedel ist das kölsche Wort für das Viertel, in dem man wohnt. Fedels Kultur in Köln ist halt, es ist das, was es vielleicht auch die Stadt so ein bisschen besonders macht, die unterschiedlichen Viertel und das Leben dort drin. Und dadurch, dass wir ja sehr Köln geprägt waren, haben wir das irgendwann Usm Fedel genannt, weil wir alle von hier kommen, zwar in unterschiedlichen Fedeln wohnen, daraus haben wir dann einen Labelnamen gemacht, der auch funktioniert, ohne dass man aus Köln kommt, weil man ihn auch einfach so aussprechen kann und man braucht jetzt nicht unbedingt eine Bedeutung dahinter. Und darüber veröffentlichen wir weiterhin fleißig Musik sind da aktuell zu dritt. Halt Momo selbst, Genghis, den ich eben schon erwähnt habe, der auch Rapper ist der aber so alles, was wo visuelle Sachen angeht, macht. Und ich bin der Typ, der sich um alle Vertriebskommunikationsdinge kümmert, um das ganze Marketingzeug und in Teilen halt auch um die Kommunikation zur Booking-Agentur.
Mhm. Wie heißt Genghis mit Nachnamen und wie ist sein Artistname?
Genghis ist sein Artistname und Dennis Selçuk ist sein bürgerlicher Name.
Ah, okay. Erzähl doch auch gerne mal so diesen Weg, Motoris. Also ihr kennt euch dann wahrscheinlich schon lange. Ist das dann auch durch JDs Rap-Blog gekommen oder anders?
Ja, genau. Also genau das war der Weg. Ich habe ihn halt interviewt. Ich habe damals ja auch ein bisschen was für Hip-Hop.de gemacht. Ich glaube, da haben wir so ein 16er Format, glaube ich, mal gehabt, wo er dann auch irgendwie Teil von war, wo die auf irgendeinem, ich glaube, die siegt den Beat, hieß das, glaube ich, früher. Da hat er, glaube ich, mitgemacht. Er wusste, dass ich für Urchandise, für Lars, auch hier und da so ein bisschen Promo und Labelarbeit mitgemacht habe. Und irgendwann kam so die Nachricht, hey, wollen wir nicht mal eine Cola trinken gehen? Wir kommen doch aus der gleichen Stadt. Dann habe ich schon 10 Meter gegen den Wind gerochen, wohin die Reise gehen soll, weil er halt auch kurz davor war, ein Album zu bringen. Und da haben wir uns auf Anhieb gut verstanden und war dann schon sehr, sehr früh noch in brutal unerfolgreichen Zeiten schon an seiner Seite. Also in Zuschauern haben wir in einem kleinen Raum in der Traditionslocation hier in Köln, die gibt's leider nicht mehr, im Underground gespielt. Dann waren da irgendwie 100 Leute und 80 Leute haben wir gezwungen, weil das Freunde und Familie waren. Und die mussten sich trotzdem für einen Zehner noch ein Ticket kaufen. Gästeliste gab's nicht. Jetzt haben wir vor gut einem Jahr ungefähr vor 4000 Menschen im Palladium gespielt. Und ist die Reise, haben wir uns halt irgendwie stetig weiterentwickelt.
Wie viele gezwungen von den 4000?
Von den 4000 niemanden gezwungen, weil die, du hast ja immer so bei Konzerten so eine gewisse No-Show-Quote, wie kannst du damit in der Gästeliste auffüllen, die gab es natürlich dann auch, aber von den 4000, hat uns auch komplett überrannt, also wir haben 2000 Leute im E-Werk gespielt, quasi kurz bevor Corona kam, da haben wir dann das Palladium-Konzert angekündigt und an dem Abend alleine haben wir, glaube ich, 1000 Tickets am Merch-Stand verkauft für das Konzert im Palladium, was eigentlich ein Jahr später sein sollte. Da musste man glücklicherweise dann niemanden mehr zwingen, dahin zu gehen, sondern das hat sich dann irgendwie schon in der Zwischenzeit ja auch immer wieder vergrößert und dann haben wir auch in Köln vor allen Dingen immer wieder größere Läden gespielt, sind irgendwann auf Deutschland-Tour gegangen. Jetzt ist es irgendwie schon die dritte, die demnächst anfängt. Also es hat sich schon brutal entwickelt. Auch so, was so Label-Situationen und so angeht. Ne? Wir haben ein Label gegründet und waren so halb eigentlich schon mit Groove Attack einig, die unseren Vertrieb machen sollten, aber das Label-Ding war noch nicht durch und weil du einen Label-Code brauchst und so, dann haben wir auch irgendwie zwei Alben mit Groove Attack gemacht, sind jetzt bei Universal Chapter One gelandet, also auch das alles so hat sich irgendwie entwickelt und ist irgendwie größer geworden, das ist auf jeden Fall, ich glaube, ich könnte stundenlang wahrscheinlich darüber erzählen, es gibt super viele Sachen, die in dieser Zeit die wir das Label haben oder auch zu, generell auch so unabhängig des Labels zusammenarbeiten, die passiert sind.
Mhm.
Und bis hin zu dem, dass ich mich beispielsweise auch bei musikalischen Sachen größtenteils eigentlich raushalte, weil ich mittlerweile super so diesen Business-Kopf halt hab, voll diesen Marketing-Kopf vor allen Dingen und ja, dass der, glaube ich, der Musik nicht gut tut, wenn da jemand sitzt und sagt, was marketingtechnisch funktioniert, weil die Musik ja immer noch aus dem Künstler heraus unabhängig einer Strategie kommen sollte.
Das Album, was dann rausgekommen ist, was du auch schon mit begleitet hast, war dann Vier Wände, richtig? 2018?
Genau, das habe ich begleitet und das war das erste Album unter dem Label. Wir haben über ein anderes Label, wo wir dann quasi gesigned waren oder wo Mo gesigned war, irgendwo dazwischen noch gebracht. Das kam noch deutlich vorher. Und dann kamen so die ersten erfolgreichen Songs in so einer Zwischenzeit und dann war dann irgendwann der Weg, genau, das Label zu gründen und dann Vier Wände als erstes Album zu veröffentlichen. Noch eine kleine Auflage von 500 Boxen und die eigentlich gar keine Boxen waren, sondern so Pappschachteln praktisch und sind trotzdem irgendwie, glaube ich, auf 36 gechartet. Da waren wir auch noch super klein und auch noch mit ganz anderen Mengen und Reichweiten auch unterwegs, aber für uns natürlich brutaler Erfolg irgendwie.
Habt ihr denn direkt einen Vertrag unterschrieben oder lief das bei euch einfach Handschlag und passt so?
Ey, ich glaube, es gibt bis heute keinen Vertrag. Also, das ist immer eigentlich durchgehend auf Vertrauensbasis. So, er weiß, was er an mir hat, ich weiß, was ich an ihm habe. Wir finden für, wenn es mal um Business und finanzielle Themen geht, eigentlich immer eine Lösung, wie wir zusammenarbeiten können. Wir kriegen einen, aus meiner Meinung nach einen sehr, sehr guten Spagat zwischen Freundschaft und Business hin, weil die angesprochenen Jungs, also Mo und Genghis, waren auch meine beiden Trauzeugen. Das heißt, wir sind nicht nur irgendwie Businesspartner, sondern eben auch sehr, sehr gute Freunde. Und ist glücklicherweise funktioniert das auch noch extrem gut, das irgendwie auch auf Vertrauensbasis zu machen. Und hat uns bisher nie im Weg gestanden, das nicht irgendwie dokumentiert in einem steifen Vertrag stehen zu haben.
Aber habt ihr dann so ein bisschen Business Hours oder so, dass ihr sagt, so, jetzt reden wir über Business und jetzt ist mal ein bisschen Privat-Talk angesagt oder wie könnt ihr das trennen oder hinbekommen?
Ja. Das ist super schwer, ne? Die Frauen dabei sind beispielsweise, die müssen uns schon manchmal gegen das Schienbein treten, wenn es dann wieder zu viel irgendwie doch Business-Talk wird. Versuchen uns schon sehr bewusst für uns auch dann Private-Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt heute sind wir, keine Ahnung, zusammen auf dem Montez-Konzert im Tanzbrunnen und wir gucken einfach nur das Konzert und essen eine Currywurst und trinken ein Bier zusammen und oder wir gehen abends mal irgendwie gemeinsam essen und nehmen uns extra eine andere Location nirgendwo zu Hause, wo man dann vielleicht doch mal irgendwie abdriftet oder den Laptop aufklappt, sondern wir gehen irgendwie dann raus und versuchen dann auch mal irgendwie private Sachen zu besprechen und da auch Räume für zu schaffen. Es gibt Phasen zu Album oder Single-Phasen oder Touren oder so, da funktioniert es natürlich deutlich schlechter, aber eigentlich grundsätzlich finden wir immer den Weg zurück auch für private Sachen.
Okay, aber es ist bei euch dann fließender Übergang und nicht klar geregelt.
Nee, schon sehr fließend, ja. Es ist manchmal blöd, weil, wie gesagt, fließt du manchmal so aus dem Privaten dann doch mal wieder ins Business, was dann für andere vielleicht auch anstrengend ist und man selbst auch merkt, so für die mentale Gesundheit nicht permanent in Arbeitsthemen zu sein, ist ja auch super, super wichtig aus meiner Sicht.
Warst du denn immer ansprechbar? Also hast du gesagt, Mo, du kannst jederzeit anrufen, Tag und Nacht und auch wenn ich arbeite, dann mache ich halt kurz Pause oder hast du dann schon gesagt, okay, ich muss meinen Fulltime-Job fokussiert machen und dann halt im Feierabend noch weiterarbeiten?
Ja, ich hatte, da muss man sagen, einen unglaublich toleranten Arbeitgeber. Also in der Homeoffice-Zeiten war es sowieso ein bisschen einfacher natürlich, aber auch wenn ich im Büro gesessen habe, wenn ich gerade nicht konnte, konnte ich nicht rangehen. Das wusste er auch. Dann hat er wieder aufgelegt und ich habe ihm noch mal WhatsApp geschrieben, ich rufe gleich zurück. Dann bin ich mal kurz vor die Tür gegangen und habe irgendwie oder in der Mittagspause was gemacht oder halt dann erst am Feierabend. Er wusste, dass er mich immer anrufen kann und wenn es wichtig war, hat er ein paar Mal hintereinander angerufen. Dann wusste ich auch, okay, ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich mir freie Zeit schaufel. Und dann ging das aber eigentlich in der Kommunikation auch. Es war eher dann für mich, deswegen habe ich das ja auch irgendwann aufgehört mit meinem Hauptjob. Für mich wurde es eher ein Problem, weshalb ich dann wie gesagt auch mal eine berufliche Veränderung dann auch durchgezogen habe.
Mhm, will ich gleich nochmal drauf eingehen, aber gerne nochmal so ein bisschen Rückreise in Management und Zusammenarbeit, weil wir auch gleich nochmal so über natürlich auch Marketing-Sicht sprechen und wir waren ja gerade eh schon in Zeitreise, das Blog-Zeitalter war 2018, wofür Wende rauskam, natürlich vorbei. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau, ob dann schon Spotify so ein großes Ding war. Ich glaube, so groß wie jetzt natürlich noch nicht, aber es war auf jeden Fall schon ein Thema, ne? 2018 ist jetzt ja auch nicht unfassbar lange her, aber so viele Features, die man jetzt schon irgendwie als normal ansieht, sei es Release-Radar, könnte ich mir vorstellen, gab es noch nicht, oder so neue Funktionen wie Album vorab speichern oder weiß ich nicht, so viele Funktionen, an die man sich gewöhnt hat, auch glaube ich die Spotify for Artists und sowas hat sich alles verändert. Aber weißt du noch, wie sich zum Beispiel die Release-Arbeit Vier Wände und dann schon ein Jahr später Rochus Park geändert hat? Das war dann 2019?
Ja, total. Also ja, Spotify gab es auf jeden Fall schon. Das war ja nicht so krass relevant für uns, weil wir nicht so der Streaming-Artist waren. Wir haben super viel live gespielt in der Zeit schon. Wir haben so eine kleine Tour hier lokal in Kneipen und Bars und Clubs gespielt, so im Köln und Umland quasi. Das heißt, wir haben eher den Kontakt zu den Menschen, die Musik auch gehört haben, darüber gefunden und darüber dann auch die Boxen ausverkauft. Und diese Streaming-Dinge waren wir noch nicht so groß, weil wir auch noch nicht die Social-Media-Reichweiten hatten, die es dazu braucht, um dann Spotify auch zu füttern und die Leute dahin zu schieben, sondern wir haben uns natürlich, weil Charts umsatzbemessen sind, auch immer darauf konzentriert, vor allen Dingen die Boxen erstmal zu verkaufen. Die waren dann glücklicherweise auch irgendwann weg. Dann haben wir noch immer noch iTunes, war beispielsweise auch noch super groß, ne? Also iTunes Downloads für einen Zehner, das war natürlich auch super wertvoll, das haben die Leute dann auch noch total supportet, weil damals noch nicht CarPlay im Auto und schnell mal Spotify angeschmissen, sondern man hat im Zweifel noch einen USB-Stick ins Radio gesteckt. Das heißt, im Zweifel hat es dann irgendwie einen Amazon- oder iTunes-Download getan, damit man Mucke im Auto hören konnte. Und Rochus Park war halt schon ein bisschen super, super wichtig, weil die EP kam zu dem größten Konzert, das wir bisher jemals gemacht haben. Da haben wir vor 2000 Leuten im E-Werk in Köln gespielt und relativ pünktlich dazu kam halt die EP raus, um den Leuten erstmal neue Musik zu präsentieren, auch vor allen Dingen das live zu spielen. Das hat sich vor allen Dingen dahingehend verändert, dass da natürlich ein Jahr später gefühlt das Streaming-Ding schon viel krasser war. Ich glaube, in Rochus Park, ich weiß gar nicht, was für Songs da drin steckten. Ich glaube,
Limit, Backstreet Boy, Alles vorbei, Müngersdorf haben auf jeden Fall, also vier von den 8 Songs haben über 1 Million Streams, also auf Spotify, das ist ja schon ganz ordentlich.
Voll. Genau, dann, Limit war, glaube ich, auch der Song, wo wir eine kleine Koop mit Lime damals hatten, weil er da mit dem Lime-Roller irgendwie rumdüst. Wir haben da mal angefangen, kein klassisches Musikvideo, glaube ich, zu drehen, sondern 9:16 Clips, die unterschiedliche Momente zeigen, wie man ans Limit gehen kann oder wo Mo ans Limit gegangen ist. Er hatte beim Eishockeyspielen in die Bande checken lassen, war im Luftkanal und hat sich da so hochfliegen lassen, hat dann auf so einer Surfboard-Anlage gestanden und ist ins Wasser gefallen und haben mal versucht, dieses klassische, wir drehen jetzt ein Full-Musikvideo, bringen das auf YouTube und versuchen damit irgendwie Reichweite über YouTube zu machen. Haben wir versucht, einfach auch nochmal in Social Clips zu denken, weil das einfach immer größer wurde. Und das hat sich auf jeden Fall im Vergleich alleine dazu verändert. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich so, und das, weil Spotify einfach größer geworden ist und wir merkten, das Ding haben wir beispielsweise gar nicht physisch verkauft, sondern rein digital vertrieben. Das heißt, der absolute Fokus war, ne, die einzelnen Songs, die vorher rausgekommen sind, plus irgendwie Leute zum Streaming zu bringen und auch nur das da auch tun zu können. Also klar, du konntest das noch bei iTunes kaufen, Aber das Ziel war, die Spotify-Kanäle halt natürlich zu stärken, indem es da quasi exklusiv war, neben irgendwie Apple Music und Deezer und Co. natürlich.
Und dann kam auch schon auch wieder ein Jahr später VHS raus, wo vor allem zwei Songs so streamingmäßig rausstechen, Herkules mit 2 Millionen und Eins mit Stern sogar fast 7 Millionen Streams. Mhm. Weißt du, wie das kam, dass Eins mit Stern so erfolgreich wurde?
Ja, tatsächlich gibt es da zwei, sagen wir, relativ große Gründe. Wir hatten damals tatsächlich wieder ein Musikvideo gedreht, wo Doreen, aka DodiP, heißt sie bei Insta, die erwartete damals schon relativ viel Reichweite und sie hat einfach im Musikvideo mitgespielt. Also sie war da Darstellerin und sie hat das natürlich auch gepusht und mitgetragen. Für sie war das damals das erste Mal, dass sie so schauspielerisch tätig war in einem Musikvideo. Und damit haben wir natürlich auch erstmal Reichweite gemacht oder beziehungsweise auch Reichweite bekommen, die wir vorher nicht hatten. Und der Song lebt schon sehr, sehr lange auf einem relativ hohen Niveau, weil er, ich weiß nicht, ob du diesen Modus kennst, das ist dieser Spotify-Modus, den Vertriebe aktivieren können.
Discovery Mode?
Ja, genau. Der Discovery Mode, der funktioniert bei dem Song halt unfassbar gut. Denn das war wie die Anfangszeit vom Discovery Mode. Ich glaube, der müsste so 2021, 2022, glaube ich, gewesen sein. Und seitdem ist der Song halt quasi da drin und bekommt halt darüber immer wieder neue Hörer. Und ist, glaube ich, auch einer der Songs, mit dem viele Leute das erste Mal auch mit Mo in Berührung gekommen sind. Und Herkules hatte tatsächlich auch so ein bisschen ein Influencer-Phänomen. Wir haben damals auf dem Geburtstag von einer der beiden von Gewitter im Kopf gespielt. Und die haben das auch videotechnisch begleitet und der Song war, glaube ich, dann gerade frisch rausgekommen und haben wir da dort auch gespielt und sie haben, glaube ich, den Song auch irgendwie da drunter gelegt und dadurch hat der Song einfach extreme Aufmerksamkeit bekommen. Und das war so, glaube ich, schon so die Anfangszeit, ich glaube, es war die Corona-Zeit auch, wo Influencer immer größer wurden oder YouTuber immer größer wurden. Das ist ja nicht immer, Influencer klingt immer so ein bisschen negativ, aber es waren halt Leute mit Reichweite, die sicher vor der Kamera waren und wenn man nicht irgendwie Schauspieler engagieren wollte, hat man halt einfach mit Leuten, die man irgendwie auch kannte, dann auch mit Leuten gearbeitet, die einerseits Reichweite hatten, andererseits aber auch offen waren, irgendwie mal Projekte zu supporten, weil, sag mal, vor allen Dingen in der Corona-Zeit jetzt die Kulturbranche nicht die allergrößten Sprünge gemacht hat, rein finanzieller Natur vor allen Dingen.
Wenn du daran zurückdenkst, hat Corona euch wahrscheinlich trotzdem noch beeinflusst, ne? Also gerade wenn du sagst, ihr habt da viel in Kneipen und so weiter live gespielt, da ist ja das, was so ein bisschen der Nährboden erstmal war, voll weggebrochen. Mhm. Was ich mich dann noch gefragt habe, war das dann schon so ein Ding, wo man wirklich von leben konnte? Weil bei Kneipen denkt man jetzt auch teilweise an sehr, sehr kleine Sachen oder auch mal so Kneipen, die sagen, ja, du kannst hier auftreten und dann kriegst du halt irgendwie auf Spendenbasis. Oder war es tatsächlich eher so, okay, uns geht es jetzt darauf, eine Fanbase aufzubauen. Wir müssen halt Merch verkaufen, wir müssen CDs verkaufen, aber durch die Gigs selber verkaufen wir jetzt hier nichts. Kannst du da noch was zu sagen?
Also diese Kneipen-Gigs waren tatsächlich so kleine Kneipentouren und Clubtouren, die wir gespielt haben. Also es waren schon verkaufte Tickets, es war natürlich darüber auch Einnahmen generiert, dort Merch verkauft. Das waren halt super kleine Läden, ich sag mal zwischen 100 und 250 Leute, die da irgendwie reingepasst haben. Das hat schon einen finanziellen Unterschied gemacht. Mo hat irgendwann auch den Weg schon deutlich auch vor Corona in die Selbstständigkeit gefunden. Ich glaube, das müsste so 2016 gewesen sein, also so hauptberuflich Musiker zu sein und davon leben zu können, weil wir einfach super viel auch live gespielt haben und auch gebuchte Live-Acts waren, nicht nur eigene Konzerte. Aber ja, Corona war erstmal natürlich super großer Schocker, ne? Also da konnte man nicht absehen, ob wir weiter live spielen können. Wir hatten das Glück, dass wir einen sehr gefragter Act waren im Rheinland und wir dann Autokonzerte gespielt haben. Konzerte mit Sicherheits- oder Hygienekonzept, wo Abstände dazwischen waren, wo man nur maximal zwei verschiedene Haushalte an einen Tisch gesetzt hat, wo es dann irgendwie Bierbänke und Tische gab, wo die Leute dann draußen Open Air mit Abstand gesessen haben, nicht aufstehen durften. Da gab es die wildesten Konzepte, auch bei Autokonzerten, den Kopf nicht aus dem Fenster halten zu dürfen, weil es war dann zu nah an einem anderen Auto. Aber davon haben wir halt super, super viel gespielt und es hat uns natürlich auch gerettet und wir konnten trotzdem Musik veröffentlichen und die Reichweiten erhöhen, weil wir viel live gespielt haben und die Musik auch weiterhin vorstellen konnten. Also das, wir waren sehr gesegnet, muss man sagen, in der Corona-Zeit dafür, dass es eigentlich allen sehr, sehr schlecht geht in der Kulturbranche. Selbst in der Corona-Zeit 2021 haben wir Strahlemann rausgebracht, da haben wir ein Release-Konzert vor 2000 Leuten gespielt mit einem Hygienekonzept. Und das war super verrückt, aber natürlich auch eine Riesenchance, weil wir rund um Konzerte die Streams meistens ein bisschen ansteigen. Wir konnten natürlich auch viele Boxen verkaufen, wir konnten die CD verkaufen. Also das war für uns natürlich super gut, dass wir das so miteinander kombinieren konnten und in so einer Corona-Zeit trotzdem irgendwie gewachsen sind, statt irgendwie, dass uns ein komplettes Standbein weggebrochen ist.
Habt ihr denn auch sowas wie Livestreams gemacht, was ein großes Thema damals war?
Ja, total. Also in der Anfangszeit hatten wir ein, zwei Livestreams. Einer war wirklich live, der andere war dann beispielsweise aufgezeichnet und wurde dann irgendwie als Stream im Nachgang irgendwie veröffentlicht, dass man sich so ein kleines Konzert irgendwie mal anschauen konnte, so Dauer-Online quasi, so ähnlich wie der Magenta-Stream. Das Konzert hat stattgefunden oder der ist aufgetreten oder es wurde aufgenommen, bisschen bearbeitet und dann irgendwie veröffentlicht. War glücklicherweise relativ schnell vorbei, weil die Veranstalter hier in der Gegend super frisch waren und sich Konzepte überlegt haben, wie man was irgendwie dann doch machen kann und welche Möglichkeiten es gibt. Und da hatten wir hier im Rheinland schon eine gewisse Größe einfach auch, dass wir dann ein gut gebuchter Act auch einfach waren für solche Corona-Veranstaltungen.
Du hast dann ja schon gesagt, Strahlemann kam dann auch wieder nur ein Jahr Abstand später raus, diesmal dann sogar 13 Songs, also die Releases davor mit 8 Songs jeweils und auch wieder 3 Songs, die über 1 Million Streams haben. Grobmotorika mit über 3, Strahlemann mit über 4 und Tarzan und Jane sogar mit 8,5 Millionen Streams. Mhm. Hast du da auch Erklärungen für, abgesehen davon, dass es wahrscheinlich alles Singles waren, ne? Oder ist irgendeine davon keine Single?
Der erfolgreichste Song ist keine Single, das ist auch die verrückteste Geschichte dahinter. Ich habe, glaube ich, jetzt vor ein paar Tagen irgendwie sogar einen Post von irgendwie Head of irgendwas bei TikTok kommentiert, weil genau das war das allererste Mal, dass TikTok einen so riesigen Effekt auf einen Release von uns hatte. Wir haben Robotrucka und Strahlemann waren Singles, die super auch live funktioniert haben. Da haben wir coolen Content auch zugedreht. Und das Witzige war, wir haben, so es kommt noch so, dass das Rap-Herz, was noch so in uns steckt, wir haben noch tatsächliche Snippets gedreht. Also machen ja auch immer weniger so diese klassischen Album-Snippets vor Release mal in den Song reinhören. Und das haben wir für jeden Song gemacht. Und bei Tarzan und Jane war es so, dass dieser Clip für unsere damaligen Verhältnisse eine gewisse Viralität bekommen hat. Das heißt, er hatte dann relativ schnell irgendwie über 100.000, wenn nicht sogar mehr, Aufrufe auf einem TikTok-Video. Und dann kam der Song, also das Album raus, da war der Song dann drauf. Und Tarzan und Jane hat den gepitchten Song, der dann im Release-Radar gelandet ist, sogar am ersten Tag noch überholt, was die Streams anging. Und damit hatte der natürlich einfach schon einen extrem guten Start und dann kam irgendwann auch da der Discover-Mode dazu, der Streams gebracht hat, wo man ja sagen muss, okay, so ein bisschen kaufst du ja quasi so ein bisschen wie Streams, weil du dann in diesen Verlängerungen läufst. Du läufst in diesem Radio, du läufst irgendwie, wenn mal eine Playlist zu Ende ist und dann platziert ist der Song vom Vertrieb halt quasi, wenn es musikalisch passend ist, dann da auch irgendwie platziert.
Ach, sonst wird das gar nicht, sonst passiert das überhaupt gar nicht. Das muss der Discovery Mode sein, sonst landest du da nicht.
Ich glaube, du landest da auch automatisch. Wir haben auch Songs, die nicht im Discover Mode sind. Also beispielsweise alle Songs, die über Universal kommen, die sind nicht in diesem Discovery Mode drin. Mhm. Sondern nur die Songs, die über Believe bzw. Groove Attack kommen. Das heißt, und da haben wir auch Streams aus Radio und Co. Also das ist nicht unbedingt gesagt, aber du wirst halt, du forcierst das ein bisschen, trittst ein bisschen mehr, noch mehr Geld an Spotify ab, dass sie das machen. Die kassieren dann einfach noch ein bisschen mehr Kohle. Aber wenn der Song nicht performt, glaube ich, Groove Attack hat da irgendwie so ein Algorithmus, der erkennt, okay, es gibt so einen Grenzwert, wo sich das trotzdem lohnt. Wenn er zu oft geskippt wird beispielsweise oder nicht die Performance bekommt, die er sollte, dann lohnt sich das finanziell einfach nicht und dann nehmen die den quasi einfach wieder aus dem Discover-Mode raus. Und da ist auch Hasan und Jane hat da super gut funktioniert und hat uns sehr geboostet, auch nachhaltig, weil wenn du jetzt fragst, welchen Song wollt ihr auf Tour hören, dann kommt der relativ häufig beispielsweise oder ist auch einer der Songs, wo die Leute am lautesten mitsingen oder sich am stärksten bewegen, weil sie mittanzen oder so. Also es hat halt auch möglicherweise einen nachhaltigen Effekt dann auch auf beispielsweise das Live-Geschäft gehabt. Und ja, da war das erste Mal, wo TikTok eine gewisse Rolle bei uns gespielt hat bei dem Song.
Das war ausschließlich auf dieses Snippet, dass er dadurch so gut performt ist?
Ja, also organisch, so an der ersten Release-Woche war es dann mit der erfolgreichste Song. Einfach, es gab nichts anderes. Es ist ja auch, der wurde nicht gepitcht, es gab kein anderes Video. Es gab nur dieses eine Snippet auf TikTok, was dann sehr, sehr viele Aufrufe bekommen hat. Und das hat dann am Ende dazu geführt, also es ist eine Deutung, ne? Es gibt keinen Beweis, weil wir die Klickpfade der Leute auch nicht nachvollziehen können oder sehen, wie sie es dann gefunden haben. Aber da es einfach ein Albumsong war, der sonst keine besondere Aufmerksamkeit bekommen hat und nur dieses erfolgreiche Video da war, der dann trotzdem den Song im Release-Radar überholt hat, war das zumindest mal unsere Erklärung, warum der Song so extrem gut dann auch Streams gemacht hat für unsere Verhältnisse und jetzt auch da steht, wo er steht. Das ist natürlich nicht alles irgendwie aus dem Discover-Mode, sondern eben auch, ich glaube, der hat irgendwie ein paar tausend User-Playlisten auch natürlich dadurch bekommen, weil die Leute sich den daraus natürlich auch dann mal irgendwie abspeichern oder in ihre Playlist ziehen.
Wenn der Schneeball erstmal rollt, dann rollt er.
Genau, das ist für so, sag mal, immer ja noch kleinere Künstler, wie wir sind, also wie es Mo ist, jetzt kein absoluter Big Act, so der Arena-Touren spielt, ist sowas natürlich super eine super große Chance, so einen Discover-Mode zu nutzen und im Zweifel vielleicht ein paar Euro damit abzudrücken. Mit dem Streaming wird man jetzt eh nicht reich. Dementsprechend ist das eher eine Chance zu wachsen. Das ist eigentlich das, warum wir es am Ende auch freigegeben haben, dass wir das tun wollen würden, weil wir damit einfach wachsen können und mehr Leute erreichen, irgendwie neue Hörer dazu bekommen, die im Zweifel auch irgendwann mal Konzerttickets kaufen. Also wir haben das eher als Chance gesehen und nicht als finanzielle Einbuße, sondern eher, ja, wie gesagt, wir wollten wachsen, wir wollten weiterkommen.
Ja, das Argument von Spotify ist ja eben auch, dass du quasi unbezahlt Werbung schalten kannst. Also du musst jetzt kein Geld investieren, um Reichweite zu bekommen. Du musst aber Geld abdrücken. Und natürlich ist ein großes Argument der Musikindustrie, okay, wenn das jetzt aber alle machen, dann bedeutet das einfach, dass alle in diesen Modus reinkommen könnten und sehr viel weniger Geld verdienen können durch Spotify. Mhm. Und das natürlich die Musikindustrie auch langfristig schädigt. Also deswegen gibt es, glaube ich, auch viele Major-Labels, die per se das nicht machen oder sehr, sehr ausgewählt, weil sie eben Spotify da nicht noch mehr quasi abtreten wollen. Aber ja, wie du sagst, ne, für kleinere Artists ergibt es wahrscheinlich schon Sinn, einfach mal zu gucken, für welchen Song könnte es klappen? Ist es vielleicht auch was Poppigeres? Ist das was mehr Leute erreichen kann? Und mache ich es da mal an, probiere ich es mal aus und kann es ja immer noch zurückziehen. Aber gerade dann eben auch von dem Effekt, du wirst bekannter, vielleicht hast du dann dadurch diesen einen Hit, der dir dann auch Konzerte ermöglicht. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei Veranstaltern ist, aber es ist wahrscheinlich schon nicht schlecht, wenn man sagen kann, guck mal, wir haben hier drei Songs, die 1 Million oder 5 Millionen Plays auf Spotify haben, buch mich, weil ich habe sozusagen Hits, wie auch immer mal Hits in der heutigen Zeit definieren möchte, aber das ist vielleicht dann schon wiederum zu Aufträgen führen kann, wenn du eben diese 2, 3 Dinger hast, wo du weißt, okay, das kennen jetzt ein paar Leute, woher auch immer. Ja. Hast du damit Erfahrung? Also ist das tatsächlich ein Argument, weil du auch mit Veranstaltern zusammenarbeitest?
Ja, total. Also ich würde sogar fast so weit gehen, dass es das Argument ist. Die Veranstalter, ich habe auch mit Veranstaltern gesprochen, das ist natürlich auch in der IT-Phase, wo von Security bis Location alles irgendwie extrem teuer geworden ist, auch Veranstaltungen durchzuführen, gucken die halt noch viel genauer hin, wer verkauft dir denn Tickets? Also wenn du Solo-Shows machst, okay, ja, da muss der Veranstalter natürlich auch sagen, ja, ich habe das Vertrauen darin, dass wir die Hütte hier einigermaßen voll machen können. Wenn du mit Festivalveranstaltern sprichst, dann gucken die genau dann drauf, was hat er für eine Reichweite, was spielt er sonst so für Shows, spielt er in unserer Region auch schon mal, hat er da irgendwie eine Fanbase, wie viel ist die Hörerverteilung bei Spotify, wie viele Streams macht er so, haben wir das Zutrauen, dass er uns, wenn wir ihn buchen, mindestens mal die Gage wieder einspielt und das Festival irgendwie mit Besuchern füllt, weil die Leute für ihn hierher kommen. Also es ist aus meiner Sicht mittlerweile sehr, sehr, sehr zahlengetrieben, wie Festivals oder generell auch Veranstaltungen gebucht werden, was irgendwie natürlich auch nachvollziehbar ist, was natürlich schade ist, weil es nicht mehr nur um die Musik geht. Du kannst die schlimmste Musik machen, aus meiner Warte raus, aber eine brutale Reichweite haben und damit Tickets verkaufen und wirst eher gebucht als die Person, die vielleicht geilere Mucke macht, aber am Ende einfach weniger Social-Reichweite oder sowas hat. Also es wird schon, es wird schon sehr auf Zahlen geguckt. Natürlich hat es immer noch irgendwie ein Genre-Ding, wenn du ein Festival irgendwie bespielst, wie, keine Ahnung, zum Beispiel das Green Juice Festival in Bonn, das betreue ich auch marketingseitig. Das ist halt Indie-Rock-Pop getrieben. So, da kannst du natürlich jetzt nicht unbedingt Kool Savage hinstellen. Man muss natürlich schon irgendwie genreabhängig gucken, wobei man da auch merkt, so ein Rock am Ring, mit Rock hat das jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun, wenn man sieht, wer so da auftritt. Ne? Also die haben sich genremäßig natürlich schon sehr erweitert, aber ja, wie back to Zahlen, das ist schon sehr, sehr, sehr zahlengetrieben aus meiner Sicht, so vor allen Dingen im Veranstaltungssektor.
Wobei es ja auch da, glaube ich, gerade genremäßig sehr unterschiedlich ist. Ne? Also Rock zum Beispiel wird halt auch weniger gestreamt, weil dann die Leute älter sind, zum Beispiel vielleicht noch CD hören oder so. Rap wird halt sehr viel gehört, aber vielleicht auch von Leuten, die halt noch zu jung sind, um zum Konzert zu kommen, weshalb dann halt vielleicht die Millionen Reichweite Streams trotzdem für leere Hallen sorgen. Ne? Also ist dann, glaube ich, auch nochmal was, was man, aber klar, wenn man ein Festival veranstaltet, dann weiß man natürlich auch, wie man die Zahlen so ein bisschen einzuschätzen hat.
Voll. Ich glaube, wenn du, keine Ahnung, 3 Millionen monatliche Hörer bei Spotify hast und zig Millionen Streams auf deinen Songs, aber noch nie ein eigenes Konzert gespielt hast, hat das wahrscheinlich auch einen Grund, warum das so ist. Und wahrscheinlich der Grund, dass man die ganze Online-Reichweite dann vielleicht nicht aufgrund der dem Alter der Zielgruppe zum Beispiel oder vielleicht auch der Kaufkraft der Zielgruppe nicht in Ticketverkäufe ummünzen kann. Und vielleicht dann auch dementsprechend für Festivalveranstalter uninteressant sind, weil zu viel 18 bis 24 dann bedeutet, ja, haben wahrscheinlich nicht die Kohle, sich dann vor Ort Getränke zu kaufen oder nicht das, was sie brauchen, um so ein Festival natürlich auch über Gastro finanziert ist, dann auch Umsatz zu machen und vielleicht auch nicht so viel Kohle haben, sich einen 120 Euro teures Festival-Ticket zu kaufen. Also hat, genau, wie du sagst, ich glaube, die Zahlen muss man schon irgendwie interpretieren können und geht dann nicht nur um Spotify-Zahlen oder Social-Media-Zahlen, sondern wir liefern beispielsweise auch immer mit, wie viel Tickets verkaufen wir denn so im Jahr. Wir haben dieses Jahr so um die, kommen wir irgendwann so 16.000, 17.000 Tickets raus. Das ist für uns als Act schon extrem viel. Wenn du dir, keine Ahnung, SDP anguckst, die machen dafür 2 Konzerte in Berlin und sind über dem, was wir so verkauft haben. Ne? Aber ich glaube, das ist eben auch nochmal so eine Zahl ist, die mitgeliefert werden soll, weil es ja immer dann auch um Ticketverkäufe geht und nicht nur um Social-Media-Zahlen oder Spotify-Zahlen.
Dann gehen wir nochmal in das letzte Album, was Mo Torres bis jetzt veröffentlicht hat. Das hat sogar 2 Jahre gedauert. Was war da denn los? Aber dafür waren es auch 15 Songs. Habt ihr euch da vielleicht schon gedacht, oh, jetzt haben wir die letzten Jahre jedes Jahr ein Album rausgebracht. Können wir uns das überhaupt 2022 erlauben? Oder wie war da so euer Mindset und eure Planung für das neue Release dann?
Also wir haben zwischen den Alben, ich würde Alben beispielsweise definieren mit 4 Wände, Strahlemann und Heute war alles besser. Dazwischen haben wir eher EPs gebracht. Das waren auch die Dinger mit den weniger Songs, die dann auch nur online kamen, die keine CD-Release hatten zum Beispiel oder keine Box oder kein Bundle. Ja, es war natürlich auch so eine sehr unsichere Zeit. Ne? Es war Corona, man wusste nicht genau, wie ist der Live-Sektor aufgestellt. Wir hatten immer noch dieses Palladium-Konzert auf Halde liegen, weil wir haben es jetzt November 2019 angekündigt, wollten es im, ich glaube, Oktober 2020 spielen. Dann war Corona, 4.000 Leute war undenkbar. Dann haben wir es immer und immer wieder verschoben. Unser Plan war immer, zum Palladium-Konzert eben auch ein Album zu bringen. Und dadurch diese ganze Verschieberei war es dann auch irgendwie so, okay, jetzt nochmal irgendwie ein Schnellschuss-Album davor, das ist nicht unser Stil. sondern wir haben dann eher Singles dazwischen gebracht, wie Green Flags beispielsweise ist, glaube ich, auch dazwischen gekommen, ist dann am Ende auch auf dem Heute war alles besser Album gelandet. Aber da war es einfach auch wichtig, dass wir den richtigen Zeitpunkt wählen. Und wir haben in der Zwischenzeit den Vertrieb gewechselt. Also wir sind, der Vertrag mit Groove Attack Belief ist ausgelaufen. Und in der Zwischenzeit hat sich dann Universal bzw. Universal Chapter One um uns bemüht. Und du kennst Patrick ja auch. Du kennst Patrick ja auch ganz gut. Genau, Patrick hat uns damals kontaktiert und das dauert dann auch ja eine Weile, bis man dann sich handelseinig über dann wiederum einen Vertrag ist und dann braucht es, dann haben wir die Chance natürlich auch genutzt zu sagen, okay, jetzt kombinieren wir das Palladium mit all den Mechanismen, die es dann auch gibt, die wir vorher niemals gezogen haben praktisch, so ein 4000 Leute auch vor Ort zu haben, die so ein Album natürlich auch dann boosten können und dann noch mal mehr Umsatz gemacht als zum letzten Album, auch wenn wir weniger Boxen verkauft haben. Wir haben super verrückte, wilde Sachen gemacht, mit denen die Universal alle Universal überall mitgezogen hat und das war...
Was denn?
Wir haben das Palladium-Konzert gespielt und haben halt vor Ort beispielsweise Album-Bundles verkauft. Also wir hatten, es gibt so verifizierte Verkäufer, die auch auf Konzerten dann chartrelevant verkaufen können. Du brauchst ja immer einen verifizierten Menschen oder einen Shop oder was auch immer, der auch chartrelevant melden kann. Das haben wir dann, ist freitags das Album gekommen, Samstag haben wir das Palladium-Konzert gespielt. Das heißt, wir haben da T-Shirts mit CDs beispielsweise verkauft. Wir haben relativ spontan kurz um das Palladium rum die Idee gehabt, wir könnten doch eigentlich noch einen Zusatz-Release-Show spielen und wir kündigen das so halb mal auf der Bühne im Palladium an und haben dann kurz, ich glaube, montags ging das Ticket-Bundle für das Konzert am Mittwoch online. Dann haben wir noch im Helios vor 300 Leuten innerhalb von, ich glaube, 13 Minuten haben wir 300 Tickets mit CD verkauft und haben quasi nochmal so ein Ticket-Bundle verkauft. Also gab es halt Mechanismen, die wir vorher nicht genutzt haben, die wir jetzt dann im letzten Album genutzt haben und wir haben jetzt zwei Alben in Folge ja auch auf die 5 gegangen sind, so charttechnisch super viel auch einfach gelernt haben. Also, ne, dass wir einfach ein absoluter Live-Künstler sind, live und Alben zusammen einfach super gut funktionieren und die Leute gerne auf unsere Konzerte kommen und das natürlich auch super mit einem Album zu kombinieren ist, das war eine super krasse Erkenntnis für uns. Sieht man ja auch beispielsweise an Montez, der auch Ticket-Bundles verkauft mit seinen Alben. Also macht, glaube ich, irgendwie Akustik-Shows. Gibt's dann wieder auch Chart-Reglements, die sich jetzt irgendwie verändert haben. Man darf das maximal zweimal tun in der ersten Chartwoche. Also darfst du zwei Konzerte als Ticket-Bundle verkaufen und ich glaube, vorher war das mal auch, konnte man auch mehr machen. Aber ja, es gibt super viele Mechanismen, die mittlerweile die Musikbranche hat, wo wir von profitieren können, weil wir einfach so gut noch Tickets verkaufen und es eher mehr wird als weniger.
Also es heißt Ticketbundle, ich konnte dann aufs Konzert gehen und habe dann die CD bekommen.
Genau. Also es ist prinzipiell so, dass du das Album als Ticketbundle bestellst, die CD geht quasi physisch raus per ganz normaler Postversand oder DHL-Versand und das Ticket bekommst du sowohl einmal in gedruckter Form als auch digital. Du musst da bei einem Ticketbundle noch ein drittes Piece dabei haben, wie beispielsweise Sticker, Poster oder irgendwas Kleines, kannst du auch was Großes machen. Aber der Ticketbundle, glaube ich, zählt dann nur noch 30 Euro netto, glaube ich, in die Charts und bei allen anderen Bundles oder Boxen sind es 40 Euro. Gibt da super viele Reglements mittlerweile. Aber genau, du hast dann die CD bekommen und auch das Ticket. Und viele haben vorher auch die Box gekauft und sind trotzdem noch beim Ticket-Bundle zugeschlagen. Ich glaube, da gibt Leute, die so 4-5 CDs davon zu Hause haben wahrscheinlich, weil sie dann irgendwie also mit einer Begleitung irgendwie noch zum Konzert gegangen sind. Das heißt, sie haben zwei CDs bekommen und haben noch eine Box gekauft und vielleicht noch ein T-Shirt-Bundle oder sowas. Ne? Also es gibt natürlich auch diese Mehrfachkäufe bei sowas.
Und ich konnte nur durch dieses Ticketbundle aufs Konzert oder konnte ich auch einfach nur das Ticket kaufen?
Nee, genau, man konnte nur mit dem Ticketbundle. Das ist auch eine Chartvorgabe, dass das ein exklusives Konzert ist, was nicht frei verkäuflich sonst wo bei Eventim oder so ist.
Mhm. Und was meinst du mit den 30 Euro?
Ja, die Charts berechnen sich ja nach Umsatz. Und du kannst nicht das Ticketbundle für 80 Euro verkaufen und 80 Euro zählen dann in die Charts oder werden als Grundlage bemessen. Sondern wenn du es für 80 Euro verkaufst, zählen trotzdem nur 30 Euro pro verkaufte Einheit in die Umsatzwertung ein.
Okay, und habt ihr das auch für 30 verkauft oder wie war da der Preis?
Nee, ich glaube, es war ein bisschen teurer, weil natürlich der Veranstalter braucht da sein Geld, die Künstler sind bezahlt worden, die Location muss gemietet werden, das heißt, es ging jetzt nicht so super, super günstig. Ich glaube deswegen auch, siehst du, glaube ich, bei Montez beispielsweise, ich glaube, der verkauft für 80 Euro, weil ne, der ist dann mit Full Band unterwegs und in größeren Locations und dann musst du es einfach auch, um es zu finanzieren und nicht draufzulegen, auch einfach teurer verkaufen, als dann am Ende die Charts dann auch gewertet werden. Und es ist dann auch natürlich was, da verdient der Künstler natürlich auch deutlich mehr Geld, so an sich zu kaufen, bei Konzerten, als jetzt irgendwie eine Albumbox oder eine CD oder sowas kaufst oder das Album bei Spotify Streams. Das sind Konzerte einfach das, was einen Künstler ruhig schlafen lässt, wahrscheinlich.
Ja. Und das habt ihr, ihr habt zwei Shows gemacht danach, am Montag oder Mittwoch, oder war das eine Show?
Eine. Also wir hätten wahrscheinlich auch eine größere Location oder zwei Shows gespielt. Wir hatten aber nicht mehr genug CDs.
Ach so, okay, krass.
Du wusstest ja, das war eher so eine spontane Schnapsidee, noch was hinterher zu schieben nach dem Palladium-Konzert. Und es war einfach nicht machbar, mehr CDs zu machen. Und musstest die ja immer auch dann pünktlich verschicken, wenn du es in der ersten Chartwoche haben wolltest, musstest du diese ja auch in der ersten Chartwoche verschickt haben. Also es ging einfach auch gar nicht anders, das so zu machen und die Kappung irgendwie, glaube ich, bei 300 Leuten dann auch zu haben.
Also ihr habt die CD ausverkauft?
Genau, ja.
Ah, krass. Das heißt, ihr habt euch ein bisschen geärgert, dass ihr nicht mehr gemacht habt am Ende.
Absolut, ja, genau. Aber es ist halt ein super krasses Learning für uns. Das wird uns beim nächsten Album halt nicht nochmal passieren. Ne? Im nächsten Album sind wir natürlich besser darauf vorbereitet und planen das vielleicht auch ordentlich besser. So, wir werden wahrscheinlich beim nächsten Album auch mit Ticketbundles beispielsweise arbeiten. Dann ist ganz klar, wenn beide Shows ausverkauft sein sollten, brauchen wir x-tausend CDs, um das überhaupt durchführen zu können. So, das mussten wir schmerzhaft lernen, aber ich glaube, total fein für uns, dass das so gelaufen ist. Es war ein super erfolgreiches Album. Klar ärgert man sich so halb eine größere Location und wäre vielleicht statt auf der 5 auf der 4 gelandet. So, wir hätten uns einen Platz verbessert im Vergleich zu vorher. Aber grundsätzlich wissen wir ja auch, dass wir mit hier einem sehr kleinen Team auch arbeiten und dass man da auch mal Fehler macht oder auch einfach Entscheidungen trifft, die man sich vielleicht noch nicht so richtig traut und eher, sag mal, pessimistisch plant, als jetzt reingeht und sagt, ey, wir machen jetzt 10.000 CDs, wir gehen in die Köln Arena und so sind wir nicht gestrickt, sondern wir sind eher so mit einem gesunden Wachstum planen wir und wir freuen uns auch darüber und so war es auch am Ende. Auch wenn die Chartplatzierung jetzt zweimal die 5 war, haben wir uns trotzdem weiterentwickelt, sind besser gebucht gewesen danach zum Beispiel, haben eine größere Tour gespielt danach. Wir haben, glaube ich, im 12. August 4.000 Leute im Palladium gehabt und einen Monat später nochmal 1.600 quasi um die Ecke im Karlswerk in Köln. Das heißt, und haben noch eine Tour gespielt, wo irgendwie 5-6 Stops irgendwie ausverkauft waren. Also da so überrennt uns das auch nicht und leitet uns vielleicht auf den Händen. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich es beispielsweise ja auch noch nebenberuflich gemacht. Der Einzige, der das voll gemacht hat, war eben Mo selbst. Cengiz und ich sind beide noch voll berufstätig gewesen, beziehungsweise Cengiz ist es auch immer noch.
Wobei auch gerade CD-Planung, glaube ich, auch für die Zukunft schwierig wird, ne? Weil man weiß einfach nicht so genau, wie die Leute Bock auf CD, also dass es überhaupt noch so abgerufen wird. Klar, auch natürlich mit dem kleinen Hack des Live-Bundles, aber trotzdem, ich war mir jetzt auch nicht sicher, ob man überhaupt noch Boxen macht, ob das noch ein Ding ist. Das erfahrt ihr im zweiten Teil des Interviews mit Fabian Thomas. Folgt Thematakt überall, wo es Podcasts gibt, um die Folge nicht zu verpassen. Ich freue mich, wenn ihr diese Folge einer Person schickt, die sich für Musikmarketing interessiert. Noch mehr freue ich mich, wenn ihr diese Folge in eurer Story teilt und Thematakt verlinkt, damit ich reposten kann. Mein Name ist Tobias Wielinski, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.